Hallo und willkommen zurück zu Ein Herz für jeden Shit. Hier ist Fornlag aka Thomas und anbei ist unser lieber Zelda Foreplay. Hallo! Ich merke schon, ich bin so eingefahren in meine Anmoderation, dass wenn ich ein bisschen davon abweiche, ich selber hart cringe, weil ich einfach Blödsinn rede. Ich habe meine Standardsätze und die bleiben.
Ja.
Hat man ja eh bei einem Twitch-Jubiläum gesehen, ich moderiere immer gleich an jeden Stream. Und hier beim Podcast auch so, ich habe meine Routine entwickelt.
Das hat uns bei deinem Jubiläum so verwirrt, wo wir alle in dem Call drin waren. Und dann kommt der Anfang. Und noch ein Anfang, noch ein Anfang.
Ja, ist mir halt so aufgefallen. Ich moderiere schon ewig ident. Aber das erleichtert halt das Ganze auch irgendwo, bekommst halt Routine rein.
Ja.
Das Problem, wie man gerade gesehen hat, wenn du aus der Routine ausbrechen willst, dann wird's schlimm. Also ich moderiere zukünftig wieder standardmäßig an.
Okay. Hört sich auch besser an.
Das ist schön, das ist schön. Ich versuche gerade jetzt eine Überleitung zu meiner Story zu finden, nach diesem netten Gespräch, aber ich schaff's wieder mal nicht. Darum frage ich einfach.
Wer bei Grusel? Ist auch schwer bei Grusel-Stories.
Die Anmoderation war so gruselig, dass sie sogar diese Story getoppt hat, vermutlich.
Genau.
Das ist meine Moderation. Meine Frage, as always, are you ready?
Ja.
Dann starten wir rein. Die Geschichte heißt, der Obdachlose in meiner Nachbarschaft will nicht nur Kleingeld. Geschrieben von Mr. Frontenac. Vor 2 Jahren beschlossen meine Frau Angie und ich, dass es endlich an der Zeit war, ein Haus zu kaufen. Wir wussten, dass es alles andere als ein Käufermarkt war, aber wir waren es leid, jeden Monat das Dreifache einer Hypothek an Miete zu zahlen. Ich bin sicher, dass diese Geschichte einigen von euch bekannt vorkommt und wir durchliefen alle Stadien der Ungläubigkeit, der Wut und schließlich der Apathie, nachdem jedes konkurrenzfähige Angebot, das wir unterbreiteten, von einer multinationalen Investmentgesellschaft abgeschmettert wurde. Ich bin nicht mehr wütend über den Prozess, obwohl ich mich frage, wohin die Gesellschaft sich entwickelt. Wie kann das legal sein? Ich bin zur Schule gegangen, ich habe meine Schulden abgezahlt, ich habe einen guten Job, ich habe alles richtig gemacht, um trotzdem aus der verdammten Stadt, in der ich aufgewachsen bin, rausgeworfen zu werden. Vielleicht bleibt etwas Wut übrig. Aber nachdem wir die weniger begehrten Viertel der Stadt ins Visier genommen hatten, bekamen wir endlich unser Haus. Am 1. Juni zogen wir in ein 4500 Quadratmeter großes Kolonialhaus ein. Es hatte Hartholzböden, die wie Leder patiniert waren und die Decken sahen mit ihrem matten Putz aus wie eine Hochzeitstorte. Der Keller war eine andere Geschichte. Er war nicht nur unfertig, sondern ein feuchtes Loch im Boden und an die Wänden waren seltsame Spiralen und krude Gesichter gekritzelt. Kinder. Die Maklerin hatte so getan, als wüsste sie, wer die Zeichen gemalt hatte. Den Keller in Ordnung zu bringen, wäre ein echter Wertzuwachs. Sicher, die Küche hatte Verbundwerkstoffzähler und der Keller brauchte ein Schild über dem Eingang, auf dem stand, gebt alle Hoffnung auf, die ihr hier eintretet. Aber wir hatten ein Haus und ein verdammt großes noch dazu. Der Haken an der Sache war, dass es nur ein Steinwurf von der Autobahn entfernt war und dass die Gegend vor allem für ihre Kriminalität bekannt war. Angie sagte, es sei nur ein Sprungbrett. Wir würden die Hypothek für ein Jahr ansparen, hoffen, dass der Immobilienmarkt weiter steigt und in einem Jahr wieder umziehen. Ihr Plan hatte einige Schwachstellen. Vor allem finanzieller Art, aber ich habe nichts gesagt. Ich dachte, wir würden uns beide daran gewöhnen, dass es uns dort gefällt. Die ersten Wochen verliefen reibungslos und meine Frau und ich begannen auszupacken und uns den Nachbarn vorzustellen. Vielleicht lag es an der Bedrohung durch die Kriminalität und daran, dass es angenehm und sinnvoll war zu wissen, wer neben einem wohnte. Aber was auch immer es war, unsere Nachbarn waren unglaublich freundlich. Wir fühlten uns schnell wie zu Hause und obwohl es einige Schocks gab, machten wir Spiele daraus, um uns die Angst zu nehmen. Bei den Knallgeräuschen, die die Nacht durchdrangen, spielten wir das Spiel, bei dem wir erraten mussten, ob es sich um Feuerwerk oder Schüsse handelte. Wenn wir einen großen Scheißhaufen vorbeikamen, zeigte einer von uns darauf und wir spielten Mensch oder Hund. Leider wurden wir nach ein paar Wochen bei diesem Spiel zu Experten im Unterscheiden zwischen diesen beiden. Schüsse haben den scharfen Knall, als ob die Schallmauer durchbrochen wird, während Feuerwerkskörper Bumm oder Pop machen. Was die Kacke angeht, sagen wir einfach, dass wir keine Hunde gesehen haben, die groß genug waren, um in der Stadt Landminen zu legen. Es gab dort zwar ein Obdachlosenproblem, aber die kümmerten sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Unsere Nachbarn schienen sie sofort zu durchschauen. Sie taten so, als wären sie Geister, als ob sie gar nicht da wären. Zum Teufel, das taten alle. Ich lächelte und grüßte im Vorbeigehen. Das Mindeste, was ich tun konnte, war, sie wie menschliche Wesen zu behandeln. Eines Abends nach einem Film stand ich am Waschbecken und spülte die Popcornschüssel. Das Fenster über mir blickte auf unseren Hinterhof, der für ein Stadtgrundstück sehr bewaldet war. Wenn es draußen dunkel war, konnte ich nur einen Bruchteil von dem sehen, was draußen war, abgesehen von meinem Spiegelbild im Glas. Ich runzelte die Stirn über den Schatten eines hohen, dunklen Baumstumpfs. Ich kann mich nicht erinnern, dass dort ein Baum stand. Ich schwankte auf meinen Füßen, um über mein Spiegelbild hinwegzusehen. Zwischen den Büschen, fast außer Sichtweite, stand ein Mann still und starrte mich an. Mein Herz machte einen Sprung und ich ließ die Schüssel fallen, wo sie im Waschbecken zerschellte. »Alles in Ordnung da drin, Schatz?« rief Angie aus dem Wohnzimmer. »Ja.« Ich behielt den Mann im Auge und sagte nichts zu Angie, weil ich sie nicht beunruhigen wollte. »Ich bring den Müll raus.«
»Okay.«
Ich ging am Müll vorbei, ohne ihn anzufassen, und öffnete die Hintertür. »Hallo?« Draußen wehte ein heftiger Wind und die Äste des Boxdorns, hinter dem der Mann stand, wehten wild, als wollten sie mich warnen. »Was wollen Sie?« Ich machte einen Schritt nach vorne, um zu zeigen, dass ich keine Angst hatte, aber es war der laue Schritt eines Beutetiers, als würde ich mein Gewicht besser zum Laufen einsetzen. Der Mann sagte nichts. Ich machte einen weiteren Schritt nach vorne, diesmal selbstbewusster, zuckte aber zusammen, als meine Bewegung das Bewegungslicht aktivierte. Ich nahm mich zusammen und schrie, »Dies ist Privatbesitz. Wenn Sie nicht verschwinden, rufe ich die Polizei.« Das war die leerste aller Drohungen, und jeder in der Nachbarschaft wusste das. Die Polizisten tauchten, wenn überhaupt, mit einer Stunde Verspätung auf. Der Mann ging ein paar Schritte vorwärts, sodass ich ihn besser sehen konnte. Er war sehr groß und trug einen schweren Wollmantel, der ihm bis zu den Knöcheln reichte. Er ging weiter auf mich zu. Mein Gehirn schrie, aber ich erstarrte vor Angst. »Was wollen Sie?« Er blieb direkt vor mir stehen. Eine weiße Narbe zeichnete sich auf seiner schwarzen Haut knapp unter dem Kinn ab. Er war mindestens 1,80 Meter groß, aber der Mantel, der sich über seinen ganzen Körper zog, ließ ihn riesig erscheinen. Sein Gesicht war frisch rasiert und abgemagert. Er streckte die Faust aus und als er den Finger entfaltete, lag in seiner riesigen Handfläche eine Pille. »Ich habe keine Drogen«, sagte ich. Sein Gesicht veränderte sich nicht. In seinen Augen war kein Wunsch oder eine Frage zu erkennen. »Du willst, dass ich sie nehme?« Ich deutete auf seine Hand, aber sein Blick war immer noch starr. Ich streckte die Hand aus und nahm ihm die Pille vorsichtig aus der Hand. Ich hielt sie zwischen meinem Zeigefinger und meinem Daumen. Es war nur eine Tablettenkapsel. Was auch immer sich darin befunden hatte, war geleert worden. »Was willst du?«, fragte ich erneut. Er öffnete den Mund und entblößte den abgetrennten Stumpf einer Zunge. Dann weitete er das enorme Weiße seiner Augen. Er begann etwas zu sagen, aber da er keine Zunge hatte, konnte ich nicht sagen, was. Aber mein Blut kühlte ab, denn ich war mir sicher, dass es eine Art Fluch war. »Bitte«, murmelte ich, »bitte geh.« Er drehte sich um und ging in die Nacht hinaus, und ich sah zu, wie sich die Büsche in seinem Gefolge bewegten, als wäre er ein Riese, der sich seinen Weg durch den Wald bahnte. Der nächste Tag war ein Samstag, und ich war fest entschlossen, herauszufinden, ob jemand etwas über diesen großen Mann wusste. Ich ging zum Einkaufszentrum und fragte einige der Obdachlosen in der Gegend, aber sobald ich anfing, ihn zu beschreiben, schauten sie alle zu Boden und schüttelten den Kopf. Dieses Muster wiederholte sich bei jedem anderen Obdachlosen, mit dem ich zu sprechen versuchte. Auf meinem Heimweg hielt ich an zwei Männern an, die am Ende einer Einfahrt an einem Auto arbeiteten. »Hey«, fing ich an und ging zu ihnen hinüber. »Das klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber kennen Sie hier in der Gegend einen großen Kerl, der einen riesigen Mantel trägt?« Sie fing beide an zu lachen. »Tut mir leid, dass ich eure Zeit verschwendet habe.« Ich wandte mich zum Gehen. »Nein, nein«, einer der beiden winkte mich zurück. »Redest du von einem richtig großen Arschloch?« Der Mann hob seine Hand zum Zeichen. »Ja, groß, schwarzer Mantel, hässliche Narben.« »Ja«, ich nickte. »Ach so, das ist der große Frank. Was willst du über ihn wissen? Siehst du ihn in deinem Recycling?« »Nein, wieso?« »Der große Frank ist ein Dosenmann. Er verdient damit sein Geld.« Ich nickte. »Er hat sich gestern Abend in meinem Garten komisch verhalten.« »Inwiefern komisch? Hat er nur so ausgesehen wie immer?« »Nein, er starrte mich von draußen an. Als ich rausging, hat er versucht, etwas zu sagen oder etwas zu zeigen.« Beide zogen die Brauen hoch. »Willst du damit sagen, dass der große Frank versucht hat, mit dir zu kommunizieren?« »Ja«, sie sahen sich beide an. »Der große Frank redet mit niemandem. Und mit Reden meine ich, auf irgendeine Art und Weise zu kommunizieren.« »Er hat sich selbst die Kehle durchgeschnitten, um nie wieder zu reden«, der andere meldete sich zu Wort. »Das ist nur ein Gerücht. Der große Frank tauchte vor 20 Jahren hier in der Gegend auf. Keiner weiß, woher er kommt, und der Mann kann es dir nicht sagen.« Ja, die Leute ranken alle möglichen Legenden um diese Narben. Manche sagen, es war ein Hund, der ihn gebissen hat. Aber ich habe noch nie einen Hund gesehen, der ihm die Zunge herausschneidet. Wenn er mit niemandem kommuniziert, warum heißt er dann der große Frank? So würde ich meine Mama nennen. Er lehnte sich nie an mich heran. Sie hat mir immer gesagt, ich soll auf meine Zunge aufpassen, sonst würde der große Frank sie mir wegnehmen. Was glaubst du, was er von mir wollte? Sie zuckten beide mit den Schultern. Keinen Schimmer. Aber du wirst es uns sicher sagen, wenn du es herausgefunden hast. Sie widmeten sich wieder ihrer Arbeit und ich bedankte mich bei ihnen und ging weiter. Weit weniger zuversichtlich als bei meinem ersten Aufbruch. In den nächsten Tagen gab es keine Anzeichen für den großen Frank, aber ich begann krank zu werden. Zuerst waren es Kopfschmerzen, aber bald hatte ich Herzklopfen und Körperschmerzen, sodass ich mich fast in die Notaufnahme hätte bringen lassen. Ich versicherte mir selbst, dass es so etwas wie Flüche nicht gab. Warum ließ ich zu, dass es eine seltsame Begegnung mit einem obdachlosen Mann meine Gedanken beherrschte? Angie arbeitete in letzter Zeit lange und wenn ich das Haus nachts für mich allein hatte, stand ich am Küchenfenster und starrte in den Hinterhof. Ich war wie besessen und es dauerte nicht lange, bis ich ihn wieder sah. Ich war gerade in eine Decke gehüllt und füllte die Teekanne an der Spüle, als ich ihn an der gleichen Stelle wie zuvor stehen sah. Ich ließ die Kanne fallen und rannte zur Hintertür. Hey! Mein Kopf fühlte sich leicht an und ich befand mich in demselben betrunkenen Zustand, in dem die Angst kaum noch mit einem spricht. Ich huschte durch den Hinterhof zu ihm hinüber. Was willst du von mir? Der große Frank starrte mich an. Er winkte mir mit seiner vernarbten Hand, ihm zu folgen. Ich schaute auf meine nackten Füße hinunter, aber er war schon im Gehen. Hey, lass uns einfach in Ruhe. Ich schritt vorsichtig hinter ihm her. Ich rannte hinter ihm her. Du, ich will dich nie wieder hier sehen. Bei unserem Größenunterschied und der Decke, die ich mir um die Schulter gewickelt hatte, sah ich für ihn sicher wie ein wütender Hobbit aus. Er wirkte jedenfalls nicht eingeschüchtert und das kann ich ihm nicht verdenken. Der große Frank durchquerte die Gasse und setzte sich auf eine bröckelnde Stützmauer. Er klopfte sanft auf den Stein neben sich, damit ich mich setzte. Ich setz mich nicht, verdammt. Er griff in seine Brusttasche und hielt inne, bevor er einen Umschlag herauszog. Dann steckte er den Brief in die andere Hand, griff erneut hinein und zog einen weiteren heraus. Was ist das? Er streckte mir die Umschläge entgegen, sein langer Arm reichte fast über die ganze Gasse. Ich näherte mich den Briefen, nahm sie vorsichtig an mich und trat einen Schritt zurück. Was ist das? Murmelte ich, bereits abgelenkt. Sie waren beide geöffnet worden und ich nahm die Papiere aus einem der Umschläge heraus. Es war ein handgeschriebener Brief auf liniertem College-Papier. Die ganze Tinte war verschmiert, als hätte man sie ins Wasser getaucht, aber ich konnte ihn trotzdem lesen, wenn auch langsam. Als ich mit dem Lesen fertig war, ließ ich meinen Arm auf die Seite fallen und starrte den großen Frank ungläubig an. Angie hatte einen Liebhaber. Ich sah mir den anderen Umschlag an und brauchte ihn kaum zu lesen, um es herauszufinden. Auf dem Briefkopf stand Atlantic Lebensversicherung. Auf meinen Namen war eine Police über eine Viertelmillion Dollar ausgestellt worden. Ich stolperte hinüber zur Stützmauer und setzte mich. Die Pillen. Ich dachte an die leere Kapsel, die er mir gezeigt hatte und die ich weggeworfen hatte. Es war mein Notfall-Albuterol. Das musste es sein. Eine schnelle WebMD-Suche zeigte, dass eine Überdosis mit Symptomen wie Kopfschmerzen und Herzklopfen begann. Angie versucht, mich umzubringen? Plötzlich bemerkte ich, dass der große Frank den Arm um mich gelegt hatte und mir väterlich die Schulter tätschelte. Wir saßen eine lange Zeit schweigend da. Was man alles aus dem recycelten Müll von Menschen lernen kann, sagte ich. Der große Frank nickte und wir sahen zu, wie das Licht im Obergeschoss anging und meine Frau am Fenster erschien. Sie drehte etwas in ihren Fingern und tippte es dann in einen Becher. Eine Minute später hörte ich die Hintertür aufgehen. Schatz, bist du hier draußen? Rief Angie. Ich hab dir einen Tee gemacht. Ich glaube, die Obdachlosen um dich herum wollen nicht immer Kleingeld. Manchmal wollen sie vielleicht dein Leben retten.
Das ist eine gute Geschichte.
Ich wusste doch, dass dir die gefallen wird. Mhm. So ein richtig typischer Plot-Twist eigentlich zum Schluss. Mhm. Und aber auch wieder eine schöne Kernmessage dahinter. Gerade am Anfang so nebenbei erwähnt, so die Leute menschlich zu behandeln, ist das Mindeste, was man tun kann.
Ja.
Weil ich muss gestehen, ich lebe auch eben in der Stadt und teilweise sind die Bettler echt penetrant, nervig und ja, einfach aufdringlich, dass es nicht mehr schön ist. Aber auch wenn ich denen da nichts gebe, weil erstens habe ich selber nicht so viel und zweitens gerade den Aufdringlichen will ich dann nichts geben, so aus Prinzip, grüßen und nicht behandeln, behandelt werden sie immer von mir. Das ist eben so das Mindeste.
Ja.
Und die Story zeigt, manchmal kann das ja auch sehr nützlich sein. Und vor allem, ich meine, das ist halt so in meinem Kopf wieder drin, da werden viele wahrscheinlich was dagegen sagen, aber ich verstehe auch den Grund nicht, warum man sie nicht menschlich behandeln sollte, nur als obdachlos sind.
Ja.
Bei mir ist der Grundsatz genau wieder gleich, bist ein Arschloch, da ist mir ganz egal, ob du ein Vorstandsvorsitzender bist oder ein Obdachloser. Und alle anderen werden nicht behandelt. Punkt.
Ja.
Und eben, gereicht zum Guten. Wobei es eh interessant ist, so Menschenkenntnis hat er überhaupt keine, er ist total nett, aber sonst hätte er keine Freundin, die ihn töten möchte.
Ja, es ist halt das Geld.
Geld regiert die Welt und dann hat sie einen Liebhaber, so bringen wir... Es ist so diese typische 0815 Beziehungsdrama-Kacke eigentlich. Ich habe 9, ich brauche Kohle, bringen wir meinen Mann um.
Ja, vor allem, das sind alles Sachen, die wo sie weggeschmissen hat, die wo der Frank dann gefunden hat in dem Müll.
Ja, der hat eins und eins zusammengezählt und weil halt unser Protagonist ein netter Dude ist, wollte er ihm helfen.
Genau.
Weil mich wundert ja auch nicht, wie die beiden Typen das so gesagt haben, so Frank kommuniziert mit niemandem. Ja, Entschuldigung, wenn wie er in der Story steht, wenn die ganze Nachbarschaft die behandelt, als wären sie Geister und gar nicht existent. Warum sollte der mit denen dann von sich aus interagieren wollen?
Naja.
Ist ein Geben und Nehmen. Und da unser Protagonist nett war, war auch Frank nett. Quid pro quo.
Mhm.
Also ja, eine schöne, angenehme Geschichte, glaube ich.
Ja.
Voll. Es ist schön, weil teilweise haben wir so Geschichten, da diskutieren wir länger, als die Geschichte eigentlich geht.
Ja.
Und dann hast du halt mal wieder so eine schöne, runde Story, wo du eigentlich einfach nur sagen kannst, die war schön.
Ja.
Bin gespannt, in welche der beiden Kategorien deine Geschichte jetzt fallen wird.
Das frage ich mich auch. Also, ob die lange diskutiert wird.
Ah.
Oder nicht.
Ich lasse mich überraschen.
Meine Geschichte heißt Das Baby im Arm von Sally C. Einfach perfekt, dachte ich, als der Sturm Regenbögen über das Vordach auf den Gehweg schüttete. Blitze erhellten den Himmel in einem leuchtenden Feuerstich, gefolgt von einem mächtigen Gebrüll. Ich lehnte an eine der spitz zulaufenden Säulen und hatte meine Umhängetasche über die Schulter verankert. Mein Fahrer, der mir geschworen hatte, nach der Vorstellung zurückzukommen, war immer noch nicht von seinem Trinkgelage zurückgekehrt. Kein Telefonanruf, keine Nachricht. Wahrscheinlich war er zu Hause eingeschlafen, betrunken wie ein Seemann, ein dummer Seemann. So unzuverlässig er auch war. Und so gerne ich ihm jetzt den Hals umdrehen würde, ich konnte nicht anders, als ihm dafür zu danken, dass er mir diesen Gig überhaupt erst ermöglicht hatte. Wenn er mich nicht in letzter Minute empfohlen hätte, hätte Godfrey einen anderen DJ für seine Hausparty gefunden. Es war kein großer Auftritt, aber jeder zusätzliche Cent hilft. Aber wo ich jetzt war, gestrandet in einem Regensturm, in einem Haus voller Studenten, die zu high oder zu betrunken waren, um sich zurechtzufinden, geschweige denn ein vernünftiges Gespräch zu führen. Niemand hier war bereit, mich mitzunehmen, und am liebsten würde ich die Nacht hier verbringen. Ich warf einen vorsichtigen Blick auf die Uhrzeit auf meinem Handy. 1.25 Uhr morgens. Alles zusammen, einfach perfekt. Das tut mir leid, Kleines, sagte Godfrey. Und stolperte aus dem Türrahmen. Er trug einen dunklen, pflaumenfarbenen Willy Wonka-ähnlichen Mantel. Ich habe deine Entlohnung hier. Danke für die Show. Du hast wirklich ein Händchen dafür, oder Sam? Schon gut, danke, dass du mich gebucht hast, sagte ich, kassierte das Geld und schnupperte den süßlichen, bitteren Geruch von verbrannten Pflanzen, der von ihm ausging. Gern geschehen, grinste er mich an. Pfiff dann auf den überfluteten Gehweg. Mann, heute Abend geht's richtig ab. Wartest du immer noch auf deine Mitfahrgelegenheit? Ja, hoffentlich sind sie bald da, sagte mir. Sag mir Bescheid, wenn du eine Mitfahrgelegenheit brauchst. Du könntest auch hier bleiben, wenn du willst. So verlockend das Angebot auch war, der anzügliche Blick, mit dem es vorgetragen wurde, machte das Angebot fast lachhaft. So wie ein Metzger ein gepökeltes Stück Fleisch anstarrt. Nein, danke. Ich brauche nichts. Ich verzog meine Lippen zu einem abweisenden Lächeln. Wie du willst, sagte er und schlenderte zurück nach drinnen, wo es warm war. Ich widmete mich wieder der Regenbeobachtung. Alle, die ich anrufen konnte, schliefen bereits. Naja, fast alle. Nein, ich schüttelte den Gedanken sofort ab. Wenn gleich mein Vater sich entschließen würde, mir zu helfen, würden seine Zähne so tief in mich eindringen, dass er das Mark schmecken würde. Was hast du dir dabei gedacht? Kein Notfallplan? Kein Plan B? Warum muss ich dich immer vor dir selbst retten, Sam? Ja klar, das war genau das, was ich gebraucht habe, um ihm das perfekte, ich hab's dir ja gesagt, Szenario zu liefern, damit er seine nervige Vaterrolle ausleben konnte. Nachdem Mom ins Koma gefallen war, folgte er ihr irgendwie auf seine Weise und wachte nur dann auf, um Vater zu sein, wenn es mit ihm passte. Bittere Gedanken, durchsetzt mit hoher Gereiztheit, drängten sich bei der bloßen Vorstellung gegen meinen Schädel. Nein, danke, daraus wird nichts, flüsterte ich den Geistern des Niederschlags zu. Wenn ich es mir recht überlege, war dieses Haus nicht weit von einer Haltestelle von der 23. Street entfernt. Nur einen halben Block oder so. Die U-Bahn würde mir die Kosten für einen Uber ersparen. Zweifelsohne war das ein größeres Ärgernis. Aber Ärger bedeutete, dass ich nicht so viel Geld aus der Tasche ziehen musste. Was war schon ein bisschen Nässe. Ich packte meine Ausrüstung in die Tasche, die ich für den Gig mitgebracht hatte, steckte mir einen Kopfhörer ins Ohr, bannte meinen Regenschirm auf und ging durch die aufquellenden Pfützen. Der Regen beschlug mein Gesicht mit einem kalten Nebel. Ich war müde. Und die fette Dame elend begann ein paar Takte zu summen. Dennoch hatte ich die Musik im Ohr. Das war alles, was ich zum Überleben brauchte. Es war nicht nur das Geld, das mich hierher trieb. Es war hauptsächlich die Leidenschaft. Sobald der erste Track startet, verliert sich mein Herz. Eure Geldsorgen, Erinnerungen, nichts anderes zählt mehr als die Musik. Es gibt kein anderes Gefühl auf der Welt, wie den Rausch der Energie, gefolgt von den euphorischen Schreien der Menge, die wir Geisteskranke mit den Armen fuchteln. Mein Geist fühlt sich an wie ein Blasebalg, der geschmolzenen Glasblasen zu etwas anderem, etwas Neuem formt. Manchmal vergesse ich zu atmen. Es ist einfach, sich in den harmonischen Fluss zu verlieren, der deine Organe in Schwingung versetzt. Es dauerte nicht lange, bis ich die nassglänzende Kreuzung der Fifth Avenue und des Broadways erreichte. Ich überquerte die relativ ruhige Straße, um den Eingang zum Terminal in nördlicher Richtung zu erreichen. Zwei Laternenpfähle mit grünen Köpfen und milchig-weißen Unterseiten leuchteten hell auf. Ein Obdachloser hatte sich am Fuße der Treppe über einer dünnen Pappe zusammengerollt und suchte Schutz vor dem Sturm. Ich manövrierte meine schwere Tasche auf die Schulter, die am weitesten von ihm entfernt war. Wenn der Mann irgendetwas suchte, würde er eine schöne Kostprobe des in meiner Tasche verstauten Pfeffersprays abbekommen. Zu seinem Glück wechselte er nur die Schlafposition, als ich an ihm vorbeiging, und setzte meinen Weg im Zwischengeschoss fort. Ich kaufte ein Ticket an einem Automaten, steckte es in das Drehkreuz und erreichte eine weitere Treppe. Sie führten mich zum Einstiegsbereich neben dem Gleis. Die Luft war durchdrungen von dem bekannten feuchten, metallischen Geruch. Als ich 9 Jahre alt war, nannte ich sie Zugfürze. Es war auch eine Frau hier. Sie ging ziellos zwischen den Säulen umher und wiegte dabei das Baby in ihrem Arm. Zu dieser Zeit und an diesem Ort sah sie irgendwie seltsam aus. Sie trug eine elfenbeinfarbene, helle Daunenjacke mit einer pelzbesetzten Kapuze. Schon bald ertönte ein leises, gleitendes Brummen aus dem Tunnel. Die Scheinwerfer erschienen, gefolgt von einem hohen, elektronischen Wulmern, das von den Wänden widerhallte, als der Zug zum Stehen kam. Die Bahnsteigtüren schoben sich auf und wurden von einer aufgezeichneten, seltsam melodischen Stimme begleitet. Bleiben Sie bitte von den sich schließenden Türen zurück. In der Warnung lag ein herausfordernder Ton. Es würde die Stimme dazu auffordern, genau das Gegenteil zu versuchen. Ich schlenderte hinein und setzte mich in einem der pudrig blauen Sitzpolster. Die Frau folgte mir und nahm ein paar Reihen vor mir Platz. Ihre Haut hatte eine gelbliche Farbe, was auf eine schwere Gelbsucht hindeutete. Ich lehnte mich zurück und pustete einen warmen Luftzug durch meine Finger. Der schlimmste Teil des Abends lag hinter mir. Bleiben Sie bitte von den sich schließenden Türen zurück, läutete die Roboterstimme erneut, als die Türen gleichzeitig zuglitten. Das gleitende Summen kehrte zurück und die U-Bahn fuhr mit einem Ruck vorwärts. Innerhalb weniger Minuten wurde die Musik in meinen Ohren durch ein schmerzhaftes Knistern ersetzt. Ich zog einen Ohrstöpsel heraus und steckte den zweiten ein. Er funktionierte eine Minute lang gut, bevor das gleiche statische Kreischen ertönte. Komm schon, stöhnte ich. Das war's dann wohl mit meiner Beruhigung. Wahrscheinlich ist mir der Regen durch die Haare gerutscht und hat sie beschädigt. Aus meinem Blickwinkel bemerkte ich, wie sich die Frau plötzlich von ihrem Stuhl erhob und den Gang hinunterging. Sie bewegte sich mit einer bedenklichen Langsamkeit. Als sie parallel zu mir stand, setzte sie sich wieder auf. Mein Blick fiel instinktiv auf mein Handy, um ein unangenehmes Starduell mit einer Fremden zu vermeiden. Dann sah ich auf und bemerkte, dass die Frau ihren Blick nicht von mir abwandte. Aus dieser Nähe konnte ich die ungesunde Färbung ihrer Haut und die Hagerkeit ihrer Gesichtszüge erkennen. Ihr schwarzes Haar war kurz und reichte nur bis zu ihren mageren Wangen. Ihre Augen waren grün und sahen aus, als würden sie darum kämpfen, offen zu bleiben. Sie enthielten kein Weiß, sondern nur rote Netze aus geplatzten Blutgefäßen, die abnorm verlängerte Pupillen umgaben. Es sah aus wie Coloboma, sozusagen das Katzenaugensyndrom, ein Augenleiden, über das ich einmal im Internet gelesen habe. Als sie bemerkte, dass ich den Blick erwiderte, erzogen sich ihre gespannten Lippen zu einem humorlosen Lächeln. Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Fragte ich. Die sanduhrförmigen Pupillen der Frau wurden auf meine Frage hin größer. Ich bin froh, dass du hier bist, wirklich. Das arme Ding hätte es nicht mehr lange ausgehalten. Ihre Stimme klang dumm vor Müdigkeit. Sie wird es nicht mehr lange machen. Gerade als ich aufstand, um mir einen anderen Sitzplatz zu suchen, beugte sich die Frau vor und flüsterte dem Kind auf ihrem Schoß etwas zu. Ein paar unzusammenhängende Laute entschlüpften. Setzte sich die fremde Frau aufrecht hin und strich die Decke vom Gesicht ihres Kindes weg. Aber es war kein Kind, das ich sah. Es war verdammt weit davon entfernt. Sein unebener Schädel glich einer hautlosen Weintraube, deren dünne Schale von verzweigten Adern durchzogen war. Sein Mund, wenn es denn ein Mund war, war ein lippenloser, verkrümmter Schlitz. Der Umfang des durchsichtigen Kopfes wurde von zwei augenlosen Höhlen eingenommen, die auf der Innenseite mit fadenförmigem Gewebe bedeckt waren. Ich blieb fassungslos sitzen und versuchte zu ergründen, was genau ich da vor mir hatte. In diesem Moment zogen sich die Bänder des strähnigen Augenmaterials wie eine geballte Faust in beiden Augenhöhlen zusammen. Ein schrecklicher pulsierender Schmerz verdichtete sich plötzlich in der Mitte meines Kopfes. Meine Ohren begannen zu klingeln. Pochende Enge in meinem Schädel steigerte sich so sehr, dass ich in den Sitz zusammen. Die pochende Enge in meinem Schädel steigerte sich so sehr, dass ich in den Sitz zurücksackte. Es fühlte sich an, als würde jemand einen unsichtbaren Flock in mein Gehirn hämmern, wie ein Vampirherz. Ich konnte mich nicht bewegen, meine Arme und Beine fühlten sich wie Schlamm an. Ich konnte nicht schreien. Steht auf, steht einfach auf, flehe ich meine unkooperativen Muskeln an. Die verkrümmte Masse eines Kopfes blieb bewegungslos, bis auf die Augenlöcher, die voll mit geballten Fleischfäden waren. Weitere Fleischfäden zuckten und verkrampften sich zu festen Knochen, die mit dem Schmerz, jenem eindringlichen, lähmenden Schmerz zusammenspielten. Die Lichter flackerten unstetig. Ich musste zusehen, wie sich durchsichtige Lappen an beiden Seiten des Kopfes des Dings entfalteten. Sie bildeten gleichförmige Spiralen. Weitere Hautklumpen in der Mitte des Gesichts ragte nach außen. Klumpen formte sich zu einer Art durchsichtige Nase. In diesem Moment erkannte ich, dass die Falten am Kopf Ohren waren. Nicht nur das. War das Ding jetzt größer? Ja, das war es. Die Frau bestätigte das, als sie das Wesen von ihrem Schoß hob und es vorsichtig und es sanft auf den Platz neben ihr setzte. Es besaß jetzt die Größe eines Kleinkindes. Seine knochenlosen Gliedmaßen baumelten wie verschrumpelte Hühnerbeine. Aus seiner breiten Kopfhaut schlängelten sich dünne, wurmartige Fäden, die bald zu nassen, schwarzen Haarklumpen wurden. Seine Gliedmaßen begannen zu strampeln, als würden sie von kurzen Stromstößen geschockt werden. Ich hörte die gedämpften Geräusche von Gelenken, die zusammenknirschten und immer wieder unpassend aufsprangen. Sie dehnten sich, wuchsen länger. Sogar seine Haut veränderte sich in eine gesunde, fleischigere Farbe. Als würde ein Chamäleon seine eigene Hautzellen manipulieren. Die unsichtbare Fessel stieß weiter in das Nervenbündel hinter meinen Augen. Ich dachte, ich würde bluten, aber es waren nur heiße Tränen, die mir über die Wangen liefen. Ich hätte alles auf der Welt dafür gegeben, dass der Schmerz aufhört. Allmählich nahm das Wesen die körperliche Gestalt eines jungen Mädchens an. Ein paar verzweigte schwarze Adern befanden sich noch unter der unechten pigmentierten Haut. Unter seinem Bauchnabel befand sich eine senkrechte Narbe, die gleiche wie bei mir. Aber das ergab keinen Sinn. Meine Narbe stammt von einer Eierstockzystenoperation, als ich 12 Jahre alt war. Warum sollte es die gleiche Narbe haben? Dann sah ich das Muttermal auf der rechten Schulter. Mein Muttermal. Mir wurde klar, dass es kein unsichtbarer Pflock war, wie er mir in den Schädel gerammt wurde, sondern ein Strohhalm. Dieses Ding, was auch immer es in Gottes Namen ist, taugte meine Erinnerung auf, probierte die verschiedenen Aromen und genoss sie. Was wird wohl passieren, fragte ich mich. Was wird geschehen, wenn es 2 von mir gibt? Ich weiß, es tut weh, sagte die Frau mit einer verständnisvollen Nicken. Körperloser Blick auf ihren Gesicht verursachte mir ein mulmiges Gefühl. Tut mir leid, wirklich, das tut es. Aber solche Dinge sind für uns notwendig. Sie sind notwendig für unser Überleben, verstehst du? Das menschenähnliche Ding war jetzt ein nacktes, lebendes Abbild von mir. Abgesehen von den widerspenstigen Dschungel in seinen Augenhöhlen, stellte sich auf seine nackten, zitternden Beine und trat einen unüberlegten Schritt auf mich zu. Ich wollte schreien, aber alles, was ich herausbrachte, war ein röchelndes Wimmern. Dann ertönte eine schroffe, weibliche Aufnahme über die Sprechanlage. Nächste Station, 14. Straße. Das war's, die nächste Station. Wenn nur eine Person auf dem Bahnsteig wartete, würde sie mich sehen. Sie würden die Frau mit den deformierten Augen sehen. Sie würden den nackten Humanoiden sehen, der vor mir stand. Die nackte, ungeschönte Version von mir selbst kam auf mich zu. 2 Finger der linken Hand spalteten sich auf. Schlanke, fadenförmige Stängel wuchsen aus ihnen heraus und zappelten, als ob sie die Luft schmeckten. Die dunklen Fenster wurden bald zu beleuchteten Leinwänden auf den Bahnsteig. Eine Person, nur eine, flehte ich den Kosmos an, aber ein Blick durch das Fenster verriet mir, dass niemand zu sehen war. Jede Sekunde, die verging, war ein weiteres Stückchen, die von meiner Freiheit abgeschlagen wurde. Der Doppelgänger beugte sich vor und streckte seine Hand mit den tänzelnden Fäden nach meinem Gesicht aus. Augen, schrie ich innerlich. Es will meine Augen. Es hat alles andere kopiert, aber warum nicht die Augen? Warum waren die Pupillen der Frau das Ergebnis ihres Versuchs? Ein hoher Pfeifton ertönte. Der Zug hielt plötzlich abrupt an. Der Stillstand der Bewegung brachte den Doppelgänger erneut aus dem Gleichgewicht. Für einen Moment, nur einen Moment, verflüchtigte sich der druckstehende Schmerz. Er hatte seinen unsichtbaren Griff auf meinen Geist verloren, gerade als die U-Bahn-Türen aufglitten. Ohne zu zögern, griff ich mit meinen Fingern in meine Gesäßtasche. Die augenlose Version von mir wandte ihren Blick zurück zu mir, gerade als das Kaleidoskop des Schmerzes zu knospen begann. Trug ich das Pfefferspray bereits in der Hand. Ein feiner Sprühnebel aus brennenden Chemikalien durchtränkte das Gesicht des Wesens. Daraufhin stieß er einen entsetzlich unmenschlichen Schrei aus. Die Frau auf ihrem Sitz begann ebenfalls zu schreien und spuckte wirres Kauderwelsch aus. als ob ihre Zunge am Gaumen kleben würde. Plötzlich sprang sie von ihrem Sitz und stürzte sich auf mich zu. Ich entleerte einen weiteren Strahl in ihr entblößtes Gesicht, woraufhin sie sich schreiend krümmte. Fette Membranen aus gelbem Schaum entleerten sich aus den strähnigen Augenhöhlen des Doppelgängers und sickerten seine Wange hinunter. Ein furchtbarer Geruch von Ethanol, Insektenschutzmittel und grobem Abwasser schlug mir in die Nasenlöcher. Das schreckliche, schrille Kreischen glich einer defekten Sirene. Ich packte den Hauptteil meiner Umhängetasche und erhob sie über meinen Kopf. Ohne zu überlegen, schlug ich sie dem Ding auf dem Schädel. Aber das Geschrei blieb bestehen, lauter als je zuvor. Ich stürmte an den U-Bahn-Türen vorbei und rannte wie der Teufel die Treppen hinauf. Die Schreie der Frau und des Wesens, das mein Gesicht trug, hallten von den Wänden wider. Selbst als ich die Straße wieder erreichte, konnte ich sie noch hören. Der Regen hatte immer noch nicht nachgelassen. Er steckte mich unter dem Vordach eines geschlossenen Restaurants. Dies war zweifellos die 14. Straße. Aber mein Verstand raste zu schnell, um etwas zu erkennen. Ohne es zu merken, krallten sich meine Finger bereits an mein Smartphone und wählten. Mein Vater nahm den Hörer ab. Ich erzählte ihm alles in einem panischen Durcheinander. Er sagte mir, ich soll bleiben, wo ich sei. Er würde mich abholen kommen. Er sollte mir jetzt noch glauben. Wahrscheinlich niemand. Nicht die Polizei, nicht meine Familie, nicht meine Freunde. Niemand. Vielleicht hatte Godfrey mir etwas in mein Getränk gemischt, bevor ich ging. Vielleicht hatte ich mich bei der Show mit etwas angesteckt. Was ich in der U-Bahn erlebt hatte, kam mir so unwirklich vor, dass ich es mir nur eingebildet haben musste. Sicherlich hatten sie da unten Kameras, oder? Ich holte tief Luft und versuchte, meine pochende Brust zu kontrollieren. Während ich unter dem Vordach kauerte und darauf wartete, dass mich irgendjemand finden würde, war auf der anderen Seite der verlassenen Straße etwas zu sehen. Es sah aus wie eine Frau mit einem Baby auf dem Arm.
Geile Story. Mhm. Das ist mal schön voll. Ich glaube, das ist die erste, die wir haben, die wirklich so dieses Konzept des Doppelgängers mal auch aufnimmt.
Ja.
Weil das war wirklich ein Doppelgänger, kein Skinwalker oder so.
Vor allem, man hat halt. Es wurde auch wirklich die ganze Verwandlung beschrieben.
Mhm. Also. Ich überlege gerade, was ich zu der Geschichte sagen kann, außer dass ich sie nice finde und dass ich es mega finde, dass quasi jetzt endlich auch mal so ein Wesen bei uns vorhanden ist.
Mhm.
Ist einfach rundum schön. Ich meine, schön, ja, ihr wisst, wie ich es meine.
Es ist schön.
Ja, ich finde es voll schön, wenn Panik ausbricht, wenn ein bisschen was herumspritzt und ja.
Mhm.
Einfach schön. Oh Gott. Nein, ich finde auch Dinge wie Schmetterlinge und Co. schön. Nicht, dass die Leute jetzt glauben, ich bin der absolute Psychopath.
Das weiß man doch eh.
Dass ich ein Psychopath bin, oder was?
Ja, klar.
Ey. Wer redet denn immer von seinem Daddy?
Ich sag mal, in Forest habt ihr schön Kannibalismus betrieben.
Ja, wir hatten vielleicht ein paar Kultistenkreise, wo wir komische Wesen gehäutet haben. Nein, das gehört doch dazu. Aber ich muss gestehen, so dieses Konzept des Doppelgängers fasziniert mich schon länger. Er ist nicht nur eben aus der Creepypasta-Seite her, sondern generell auch so. Stell dir vor, du hast einen Doppelgänger, der in deinem Namen viel, viel Blödsinn machen kann. Und du stehst dann da und darfst ausbügeln.
Mhm. Ja, aber anscheinend dieser Doppelgänger hatte nicht die Möglichkeit, wirklich die Augen zu kopieren.
Ja, ist die Frage, war er, da bin ich selber am Grübeln, war er nicht voll entwickelt quasi, also wäre das dann noch gekommen? Oder ist es quasi wie Ditto in Pokémon, was halt einfach nicht schafft, das perfekt zu kopieren?
Es kann aber auch sein, dass dieser Fakt, dass es hieß ja auch irgendwann mal, habe ich glaube ich gehört, dass die Augen die Tür zur Seele sind.
Mit der Logik dahinter wird es wieder voll Sinn ergeben.
Dass er zwar den Körper kopieren kann, aber die Seele nicht.
Ey, das ist gut. Das ist richtig gut. Das würde nämlich bei voll viel Kreaturen auch erklären, warum die meistens so creepy Augen haben. Weil eben die Augen, wie du es richtig sagst, sie sind extrem viel auffällig, vielen Kulturen nämlich so, dass eben die Augen das Fenster zur Seele sind. Ey, das finde ich schön. Das finde ich richtig schön. Scheiß auf meine Theorien, diesmal bin ich voll und ganz bei dir. Wobei es halt dann auch interessant wäre, es gibt ja ein paar bestialische Menschen, die man schon als seelenlos beschreiben kann. Haben die dann einfach so eine verdorbene Seele oder haben die gar keine Seele? Weil wenn sie gar keine hätten, müssten sie auch so Augen haben.
Ja.
Ich finde schön, ich meine, absoluter Bullshit, aber war halt gerade in der Renaissance auch stark vertreten. Dieser Gedanke, dieser pseudowissenschaftliche Ansatz, dass man den Charakter eines Menschen anhand seines Körpers abschätzen kann, eben haben sie ja Kopfvermessungen gemacht und so auch. Und unter anderem ja auch gesagt, anhand der Augen kann man erkennen, wer Psychopath ist zum Beispiel, wer zum Serienmörder taugt. Ich meine, bis heutzutage absoluter Bullshit. Aber ich finde den Gedanken irgendwie schon schön und ich glaube, ich wäre einer dieser Dudes gewesen, der das verfolgt hätte, wie es noch unerforscht war.
Also du wärst dann zum Psychopathen geworden.
Nee, aber ich finde halt selber auch, Augen sind so aussagekräftig, so stark manchmal. Man merkt ja, da drin brennt das Feuer. Wie sagst du, man kann die Seele teilweise draus lesen. Und da ist natürlich der Gedanke in meinen Augen schon legitim, so, jo, lass uns das mal weiter erforschen. Kann man daraus wirklich Rückschlüsse ziehen oder ist es halt einfach so die menschliche Interpretation? Weil ich bin nämlich in meinem Kopf gerade den Gedanken weiter von dir, weil mir der so gefällt. Wenn man das nämlich dann weiter erforscht hätte, erfolgreich, könnte man theoretisch sagen, jo, alle Menschen, die in einem gewissen Wertekodex drunter fallen, also eben die ganzen Arschlöcher und drum und dran, die kriegen diese blutigen Augen. Dass man sofort erkennt, das sind die Säcke.
Das sind die Säcke.
Das würde einiges im Leben erleichtern. So, der hat rote
Ja.
Augen, der bedeutet Gefahr.
Ich kann mir nur dann vorstellen, dass wahrscheinlich die ganze Menschheit rote Augen hat. Weil jeder in einem bestimmten Sinne Gefahr ist.
Heute bist du philosophisch echt stärker drauf als ich, du hast absolut recht. Also, wahrscheinlich ist es genau umgekehrt. Der Doppelgänger hatte die Seele und darum hat er keine Augen, weil alle mit Augen sind eigentlich die Bestien.
Wahrscheinlich, ja.
So wird ein Schuh draus, nicht? Oh Gott. Nee, aber war echt eine schöne Story, hat mir gefallen. Wunderbar zum Zuhören. Das glaube ich, wäre so eine Folge, weil es einfach zwei runde abgeschlossene Storys sind. Ich selber höre ja voll gerne Creepypastas auch zum Einschlafen. Ich glaube, die Folge kann man gut auch zum Pennen gehen hören.
Yay, Albträume.
Ich höre gern True Crime und Creepypasta. Ich hätte nie Albträume davon.
Ja, ich beim Einschlafen mache ich auch immer irgendwas an.
Und ich glaube, so geht es vielen
Mir läuft
unserer
es durch.
ZuhörerInnen auch, ja.
Ja.
Also sagen wir jetzt am besten ganz leise, Tschüss zu den Leuten, oder?
Ja, gute
Ja.
Nacht.
Dann Dankeschön fürs Dabeisein, Zelda. Bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Euch danke fürs Zuhören und wenn ihr wieder ein bisschen schlafen geht, dann einen guten Tag.